Artikel 13 ist für mich der Anfang einer Debatte, die geführt werden sollte. Nämlich, es geht um das Gesprächsklima. Also unser Gesprächsklima ist im Wandel. Das Klima ist kaputt gegangen. Die Gesprächskultur ist kaputt. Und wir lernen eine neue Sprache und wollen dafür aber keine Regeln setzen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge ist Daniel Budiman zu Gast und das ist eigentlich schon komplett falsch gesagt, weil entweder man kennt ihn nicht, dann sagt einem der Name wahrscheinlich auch nicht viel, oder man kennt ihn, dann muss man bei seinem vollen Namen aber grinsen, weil er eigentlich von allen einfach nur Budi genannt wird. Budi gehört zu den Rocket Beans. Das ist einer der größten und bekanntesten Gaming-Kanäle in der deutschsprachigen YouTube-Szene. Wobei Kanal auch wieder untertrieben ist. Eigentlich sind die inzwischen ihr eigener Sender. 24 Stunden lang, jeden Tag. Und wir kennen uns, weil die Beans mit Game 2 und Pen & Paper auch zwei Funkformate machen. Da habe ich Budi als sehr lustigen, verspielten, aber auch immer irgendwie grüblerischen und vorsichtigen Typen kennengelernt und fand auch genau diese Kombination sehr spannend. Und dann hat er mich auch in unserem Gespräch mit einigen Dingen wirklich überrascht. Zum Beispiel, dass es wirklich Zufall war, dass er im Gaming-Bereich gelandet ist, weil er eigentlich was mit Politik machen wollte. Und ich frage dann ja auch manchmal so, was die Leute politisiert hat oder was so das erste politische Thema in ihrem Leben war. Und Budis Antwort darauf feiere ich immer noch. Wir haben aber auch über seine Familiengeschichte gesprochen. Über die hat man ihn nämlich noch nie mal so ausführlicher reden hören. Dabei ist die mordsspannend. Seine Familie war in Indonesien super wohlhabend und einflussreich und musste dann aber das Land verlassen. Und Budi wuchs als Rich Kid in Deutschland auf. In seiner Pubertät wurde die Familie dann aber auf einmal arm. Und bis heute kann er nicht so ganz nachvollziehen, was da eigentlich alles passiert ist über die Generationen. Aber umso interessanter war es, sich dazu auszutauschen. Und dann haben wir uns auch noch eins der kompliziertesten politischen Themen der letzten Monate vorgenommen, nämlich Artikel 13, der ja formal inzwischen eigentlich Artikel 17 ist, aber man kennt ihn halt noch unter diesem Schlagwort. Und falls ihr da bisher auch noch nicht so ganz durchblickt, fällt euch das nach dieser Folge hoffentlich leichter. Naja, und damit ihr euch das jetzt vorstellen könnt, wir sitzen also in Hamburg in einem der Rocket Beans Studios zwischen den Kulissen für gleich mehrere von den beliebtesten Shows. Moin Moin, die Bundesliga, Filmfights, Bada Binge und Alter, diese gepolsterten, super funktionalen Gamersessel sind wahrscheinlich die bequemsten Stühle, in denen ich jemals einen Podcast aufzeichnen werde. Okay, wo kommst du gerade her?
Ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert, Kaffee gemacht und ansonsten bin ich mitten am Tag. Ich habe heute Morgen noch weiterhin viel zu lange an Detailkram gesessen. Ich arbeite gerade an einem Video wo ich die gesamte Artikel 13-Debatte für mich so ein bisschen subjektiv aufrolle.
Ja, da müssen wir gleich eh nochmal ausführlicher drüber sprechen.
Oh nein,
aber ich will erstmal, dass die Leute, die dich noch nicht kennen, dich so ein bisschen kennenlernen können. Und ich fange mal an mit so Entweder-Oder-Fragen.
Oh,
die gehen auch ganz schnell. Also du musst ganz kurz antworten. Moin Moin oder Almost Daily?
Almost Daily.
Fortnite oder Red Dead Redemption?
Fortnite.
YouTube oder Twitch?
Twitch. Nein, schwierig. Oh, richtig gemein. Richtig gemein.
Okay, ich lasse deine Reflexantwort einfach mal so stehen. Twitter oder Instagram?
Instagram.
Und wenn du auf einer einsamen Insel wärst und ein Boot hättest, in das du passt und noch ein weiterer Mensch, wen würdest du eher zurücklassen? Etienne Gade oder Nils Bomhoff?
Also Moment, also ein Boot für zwei?
Ihr seid auf einer einsamen Insel, du hast ein Boot und du hast noch einen Platz frei.
Ja.
Wen lässt du jetzt auf der Insel sitzen?
Wo ist denn
Simon? Wen nimmst du mit? Ja, keine Ahnung, wo Simon ist. Vielleicht ist der geschwommen.
Wie gemein ist das denn?
Ja.
Also Eddie oder Nils?
Ja.
Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Ich wäre jemand, der, ich würde wahrscheinlich auf der Insel bleiben und sagen, ihr kämpft einfach ums Boot. Und derjenige, der überlebt, der darf dann wegfahren. Das ist gemein.
Die beiden dürften dann zusammen wegfahren. Du hast zwei Plätze in dem Boot. Das heißt, du würdest zurückbleiben und die beiden ziehen los.
Ja, weil ich mich vor dieser Entscheidung drücke, ganz ehrlich. Das ist so gemein, das wäre so ultimativ irgendwie. Und ich tendiere zu Nils, aber der hat es halt genauso wenig. Er verdient, klingt schon wieder so scheiße. Nee, ich würd auch nicht auf Insel bleiben, ey. Ohne Scheiß, fuck off, ey, ist mir so anstrengend. Hier fahrt ihr doch. Ist eine einsame Insel, wie geil ist das denn bitte?
Okay. Dann, vielleicht ist es jetzt leichter. DC oder Marvel?
Früher Marvel, heute immer noch Marvel.
Filme oder Serien?
Serien.
Essen gehen oder Essen bestellen?
Essen kochen.
Gut.
Also darf ich alternativ antworten?
Ja, du darfst dir das komplett zu spät gefragt. Lieber früh aufstehen oder lange aufbleiben?
Beides.
Schläfst du auch?
Wenig.
Okay.
Aber wenn, dann richtig. Also okay. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich echt. Also ich kann auch echt einen Wecker einstellen auf 5 Minuten und dann stelle ich das ein und dann klingelt der Wecker so. Das ist mega geil. Okay. Aber ich glaube, das ist auch eher so eine Notfall. Ich laufe irgend so ein Notfallprogramm ab.
Und die letzte Entweder-Oder-Frage ist: Gamer oder Unternehmer?
Gamer. Schließt sich für mich aber auch nicht aus, ganz ehrlich nicht. Also, das mag ich an diesen Entweder-Oder-Fragen halt nie irgendwie, weil sie halt. Ja, wie du mich anlachst, das ist doch nicht gemein. Vieles schließt sich für mich nicht aus und ich bin so ein klassischer Jein-Sager irgendwie. Ja, schon, aber nein auch, also Jein irgendwie. Und bevor ich mich für Ja oder Nein entscheide, meandere ich immer wieder wie so ein Gestein um diese Gravitation vom Jein irgendwie so. Mal bin ich im Ja-Bereich, mal im Nein-Bereich so. Ja. Und irgendwann stürze ich da rein.
Ich liebe diese Entweder-Oder-Fragen. Ihr auch? Weil man die Leute dabei oft schon so schnell so gut kennenlernen kann. Bisher hat sich jedenfalls noch keiner meiner Gäste so gewunden wie Budi. Und damit drückt er ja auch schon ganz viel aus. Der Typ hat halt ein riesiges Harmoniebedürfnis. Er ist auch einfach immer, wenn ich ihn treffe, ganz herzlich und warm und wirklich auf das Wohlergehen von allen Beteiligten bedacht. Und wahrscheinlich traut er sich auch genau deshalb oft nicht, sich festzulegen, weil er niemanden verletzen will oder das Gefühl geben, dass er sich nicht ernst nimmt. Das führt dann nur dazu, dass er manchmal auch sehr weit ausholt. Das ist auch die einzige Warnung, die ich bekommen habe, als ich Leuten erzählt habe, wenn ich Leuten erzählt habe, dass wir beide uns treffen für den Podcast.
Warum erzählst du das Leute?
Ja, weil ich mich vorfreue, Budi. Okay. Und weil ich mich natürlich auch ein bisschen umhöre, so wie ist der so drauf, mimimi. Und alle haben gesagt, mega cool, aber pass bloß auf, der schweift immer so ab, den musst du im Zaum halten.
Ich glaube, das kannst du gut. Ey. Wir haben uns ja auch jetzt wenig eigentlich gesehen.
Ich glaube, wir müssen auch noch erklären, woher wir uns kennen, wir spielen manchmal miteinander.
Da haben wir eigentlich so das erste Mal richtig Kontakt gehabt. Also ich habe dich vorher schon so grob auf dem Schirm gehabt irgendwie. Einfach auch Videos gesehen und unter Namen auch gelesen und klar aus dem ganzen Funk-Kontext irgendwie auch alles mitbekommen. Und dann sind wir aber über ein Pen and Paper, was gemeinsam mit Funk, den Kirchen und Rocket Beans realisiert wurde und auch weiterhin wird, sind wir zusammengekommen. Und ich überlege gerade, womit haben wir denn angefangen? Der schwarze Tod?
Über und Pest, genau.
Es ging da um Pest, warst du,
1600
noch
was. Du musst erstmal, du kannst es besser als ich erklären, was Pen and Paper ist, weil das wusste
muss
ich
man
bis
das erklären,
zu dir. Ja. Ich wusste das nicht, bis wir das gemacht haben.
Es ist ein Planspiel. Ein Planspiel, aber nicht mit dem Ziel, irgendein Problem per se zu lösen, sondern vielmehr mit der Funktion zu unterhalten und selber irgendwie improvisiert eine Geschichte dann in Echtzeit zu erleben.
Ja. Ich glaube auch, also wenn man, für diejenigen, die das noch nie gesehen oder gehört haben, man muss sich das so vorstellen, da sitzen wir zu viert als 4 Spieler plus Hauke, der dieses Spiel leitet, der also quasi so ein Buch vor sich hat mit der
Hauke
Geschichte.
Gerdes, ja.
Und der
was
stellt
er aber
uns,
selber schreibt, ne?
Genau.
Also auf Basis seiner eigenen Regeln auch noch.
Ja.
Also er hat ein eigenes Regelwerk geschrieben.
Und schickt uns vorher so, das ist die Zeit, in der ihr spielt, das ist das grobe Setting, denkt euch Rollen aus, in die ihr schlüpfen wollt. Und dann sitzen wir 4 also 5 Stunden lang um diesen Tisch, schlüpfen in unsere Rollen und er stellt uns immer wieder vor Handlungsoptionen und wir müssen entscheiden, gehen wir jetzt da lang oder da lang? Wollen wir diesen Typen verfolgen oder mit der Frau sprechen und. Und ich war so fasziniert am Anfang, dass sich einfach Leute 5 Stunden angucken, wie wir um einen Tisch rumsitzen, weil es passiert ja visuell gar nicht viel, ne? Wir reden einfach, wir improvisieren da vor uns hin, wir wägen Sachen ab, wir erleben Dinge, aber es passiert eigentlich alles nur im Kopf.
Naja, also Leute hören sich auch Podcasts an. Aber es ist lustig, dich kennenzulernen, in einem Umfeld, wo du jemanden anders spielen musst oder willst.
Nämlich, umgekehrt ja auch. Ich habe dich ja auch so kennengelernt.
Verrückt, oder? Also wir haben uns kennengelernt im Schwarz, also während der Pest sozusagen.
Ja, in 1600 noch was.
1648.
Wo Frauen nichts zu sagen hatten. Ich musste mir erstmal eine Rolle so aus den Rippen leiern, wirklich, wo es überhaupt funktioniert hat.
Ich habe ja so einen Trump-Charakter gespielt.
Mhm.
Das war für mich also...
Stimmt, du warst so ein Haut drauf.
Trump. Ja. Also Trump war mein Vorbild sozusagen und um den herum, ich habe mir einfach vorgestellt, wie wäre Trump theoretisch drauf aus dem Bild, was ich von ihm habe, ich persönlich. Und wie würde das in 1648 aussehen?
Ich weiß aus meinen Erzählungen aus den Ländern Englands, dass es nur die Ungläubigen treffen wird. Also brauchen wir uns schon mal keine Sorgen machen.
Sie finden alles Nötige in Ihrem Ratssitz und nun bitte gehen Sie.
Wie viel Geld liegt in dem Ratssitz?
Du wirst jetzt wirklich, jetzt nimmt dich jemand und zieht dich aus dem Raum.
Echt ja. Jetzt? Really? Echt?
Also jetzt hast du es übertrieben. Halt. Das ist die höchste Instanz dieser Stadt
und du nervst. Aber wirklich noch an, ich halte mich da so oben noch so ein bisschen fest. Okay. Ein bisschen klein.
Willst du noch eine politische Botschaft brüllen, während du rausgezerrt wirst?
Trinkt Olaf, ey!
Das
wäre total sinnvoll gewesen.
Ihr seht, wie zwei Personen ihn wirklich gewaltsam in diesen Warteraum zurückzerren.
Ich packe den Link in die Shownotes, dann können die Leute da mal reingucken oder sich die kompletten 4 oder 5 Stunden geben.
Stimmt. Aber ich kann mich an den Moment erinnern, in der ersten Werbepause bin ich rausgegangen, habe eine Zigarette geschmuggelt und dann kamen halt die Kollegen raus und sie waren wirklich ruhig. Also sie haben auf den Boden geguckt und haben überlegt, wie sagen sie mir das jetzt? Weil ich ja bewusst ich wollte die Grenzen für mich ausloten und dann habe ich die erste Frage gestellt. Und zwar lachen. Und da habe ich nur gefragt, und? War zu drüber? Und das war vorher noch so ein Gag. Die haben verstanden, ich habe das niemandem erzählt, dass ich so einen Trump-Charakter spiele. Und das Feedback war, solange du ihr nicht an die Pussy grabst, ist alles in Ordnung.
Wirklich?
Gute Antwort.
Das,
ne?
Haben sie gesagt? Ja, witzig. Und ich hatte nämlich großen Respekt davor, weil ich euch noch gar nicht gut kannte.
Oh Gott,
und dann wenige...
Was ist eigentlich so? Das erste... Im Spiel, was ich gemacht habe, ist, ich habe dich angedödelt. Weißt du das eigentlich?
Weiß ich überhaupt nicht.
Das war das erste im Spiel. Wir haben uns kennengelernt, wir waren aufgeregt und meine erste Aktion als Charakter war es tatsächlich, weil du eine Frau warst, weil ich so Trumpy-mäßig sein wollte, ist, dass ich erstmal total auf dich drauf.
Aber in der Rolle darfst du es ja. Ich war beeindruckt, wie gut ihr gespielt habt. Und generell, ich hatte einfach einen Mordsrespekt davor. Ich kannte das Spiel nicht. Ich kam neu in diese Community als jemand, der davon keine Ahnung hatte. Mhm. Ich dachte, oh Gott, die Rocket Beans, die coolen Gamer, vielleicht sind die alle so mega, keine Ahnung, jetzt wird ihnen da so das Funkmädel vorgesetzt. Das war dann gar nicht so, habe ich im Nachhinein erfahren. Und vor allem war es ja dann
aber
alles
das hast
super
du bedacht,
Herz.
Oder wie?
Ja, ich hatte einfach großen Respekt. Und ich dachte, oh Gott, was ist, wenn diese Community mich zerfetzt? Und ich habe halt gesehen, es gab vorher so viel Kritik und wegen der Kirche und so weiter. Und dann habe ich ja genau das Gegenteil mitbekommen. Also es kam ganz viel Zuspruch und ganz viel Liebe für die beiden Neuen, die ihr da an den Tisch geholt hattet. Und es war einfach
für das
ein großer
Projekt
Spaß.
An sich so, ne?
Und ihr habt uns das auch gut beigebracht. Also vor allem mir als Laien. So. Aber gut, jetzt komme ich zu dir zurück. Okay. Ich habe nämlich deinen Namen, also deinen vollen Namen, nicht Budi, sondern Daniel Budimann, bei Google eingegeben und mal geguckt, kommen dann für Vorschläge. Und ich glaube, wenn du mir diese Vorschläge immer ganz kurz beantwortest, weil das ist wie Fragen, die man zu dir haben könnte, dann lernt man dich sehr schnell gut kennen. Der erste Vorschlag, der kommt, wenn man Daniel Budimann eingibt, ist Daniel Budimann Frau.
Ich habe eine Frau. Seit langer Zeit. Ist schön. Ich bin keine Frau, ich bin Mann. So.
Daniel Budimann, Bruder.
Mein Bruder hat einen wesentlichen, essentiellen Teil meines Charakters geprägt und tut es immer noch. Wir haben ein sehr tiefes Verhältnis zueinander. Mein Bruder ist
in vielerlei
Hinsicht mein Mentor irgendwie für vieles, aber gleichzeitig auch nicht, weil er ein Vollidiot ist.
Aber redest du viel über ihn, dass die Leute das googeln und so ein Interesse an ihm haben? Oder woher könnte das kommen?
Nee, also als wir Game One angefangen haben, ich wollte immer nach Köln, weil er in Köln war. Der wollte immer er wollte immer Regisseur werden. Der hat für Theater gespielt.
Ist der älter oder jünger?
7 Jahre älter als ich. Der hat mir im Prinzip auch das ganze Handwerk beigebracht. Der hat zum Beispiel das erste Video geschnitten und gefilmt, was Simon und ich dann bei MTV damals eingereicht hatten. Also das erste, was die wiederum gesehen haben, um diese ganze Geschichte einzuleiten, war ein Video von meinem Bruder. So, das wissen die meisten halt nicht. Und der hat wirklich vielen, vielen Deutschen das Cuben beigebracht, das Rubik's Cube.
Da ist er der Influencer, ist er so ein Rubik's Cube-Influencer.
Ich würde schon sagen, ja. Es gibt ein Video irgendwie, was über 1 Million Mal auf YouTube irgendwie gesehen wurde, weil jemand von ihm sozusagen das beigebracht bekommen hat. Das ist nett, ja.
Der nächste Suchbegriff ist Daniel Budimann Podcast, was ich besonders gut finde, weil wenn die Leute das nächste Mal eingeben, finden sie hoffentlich diese Folge.
Frau, Bruder, Podcast. Krass. Echt.
Und dann kommt Familie.
Also Podcast, ich habe jetzt, das ist im Prinzip, früher Plauschangriff haben wir gemacht, sehr, sehr früh. Gregor und Simon hatten das Thema ganz früh bei uns mit an Bord und der Plauschangriff ist auch wirklich einer der ältesten, glaube ich, so in diesem gesamten Kontext. Jetzt mit der Deutschen Fernsehlotterie machen wir ein Projekt, mit Simon arbeiten wir jetzt gerade, gucken wir, ob wir einen eigenen aufmachen oder nicht. Mal schauen, ey, wir wissen es nicht, ja. Aber deswegen schiele ich auf deine Technik die ganze Zeit. Mein Setup sieht anders aus, aber das sieht viel besser aus. Hammer, Klaus.
Genau, Klaus ist der Techniker. Und Familie? Du hast Kids.
Ja, ich hab 3 Kinder, ey. Ohne Scheiß, ja. Krass, ne?
Wie alt sind die?
Jetzt bald 7, 5 und 1,5.
Wow. Ja.
Ich wohne inzwischen im Mittelrheinhaus. Also ich bin per se, ich bin wirklich ein Klischee von dem, was ich früher gedacht habe, nie sein zu wollen. Aber es ist ganz geil, ey. Ich habe sogar einen Fahrradhelm inzwischen. Ich nie gedacht. Und dann war es total schmerzfrei. Ich habe gedacht, okay, wäre nicht so geil, wenn mir was passiert. Ich kaufe mir einen Helm. Und dann habe ich das gemacht. Mhm. Jetzt fahre ich einfach. Ich habe früher immer so gedacht, das ist uncool. Das ist vollkommen irrelevant, ob du einen scheiß Helm aufhast oder nicht. Also,
ja. Ich würde gerne mal in diese Zeit, in der du genau dir den Helm noch nicht vorstellen konntest. 2003 hast du angefangen bei Giga. Da bist du zum ersten Mal Moderator geworden. Und ich habe jetzt erst, als ich so ein bisschen zu dir gelesen habe, mitbekommen, dass du eigentlich gerne ein Politikformat machen wolltest.
Das war ursprünglich original. Ich wusste überhaupt gar kein, ich hatte gar keinen Peil, was ich machen sollte. Und ich habe dann über Umwege irgendwie mitbekommen, dass es da dieses Giga-TV gab. Und dann habe ich mich dafür ein Praktikum beworben, weil die halt eine Sendung hatten, die Giga Real hieß. Und das war echt geil. Christopher Ried und Jochen Dominikus haben das gemacht als Moderatoren. Das war super, hat mir echt Spaß gemacht.
Und das war so ein Politikding oder worüber haben die da gesprochen?
Die haben über politische Themen geredet. Also ich habe nichts verstanden, aber die beiden waren halt so geil. Und dann habe ich natürlich auch gerafft, dass es nur so eine Insel war und dann gab es da so Kameras, die sind rumgefahren, dann gab es noch andere Dödel vor der Kamera. Die waren alle so fröhlich und so locker und das fand ich halt ganz geil. Und da bin ich hin, weil ich hatte schon auch vorher immer so ein bisschen, ich bin sehr viel mit Raab aufgewachsen, wir hatten so eine feste Clique
zu Hause. TV Total und so, ne?
Ja, Viversion damals auch und ja, Guckma stimmt. Und ja. Die Bulli-Parade habe ich geliebt und RTL Samstagnacht und das war gutes Fernsehen für mich und alles andere war Scheißfernsehen. Und ich habe nie verstanden, warum die Werbung so viel Geld verdient und ich bin echt so in diese Medienbranche rein, auch mit dem Anspruch, total vermessen, aber irgendwie auch naiv, irgendwie, die ist scheiße, ich will's anders machen, so. Und ein Spruch, den ich früher ganz oft gebracht habe, ist, naja, aber wenn ich das System verändern will, dann muss ich es ja auch erstmal verstehen. So. Mhm. Handwerk.
Hat das geklappt?
Nö. Nee, doch voll. Schon. Ich revidiere das Nö. Das kann halt, es hört halt nicht auf. Also man, ich glaube, man ist selber die Person, die sich so einen Meilenstein setzt, wenn man das Ganze nicht in festen Konstrukten wie Universität, also Hochschulabschluss etc. macht. Aber ich habe unfassbar viel von der Hand in den Mund gelernt. Also viel Privilegien gehabt, sehr viel Spielsachen immer um mich herum gehabt, viel Games, viel Technik, viel Internet, viel Fernsehen. Mhm. Und dadurch habe ich auch Leute kennengelernt in den letzten 15 Jahren, sehr fruchtbare, sehr geile Gespräche führen können, aber auch negative. Ich habe verstanden, wie das Geschäft irgendwie von manchen Leuten gesehen wird, wie sie es auch ausnutzen und entscheide mich dann dagegen. Doch, ich habe das System ganz gut aus meiner Perspektive immer wieder betrachten können.
Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, was Giga damals überhaupt war. Das gibt's ja heute so gar nicht mehr. Aber 2003 war es in seiner Nische ein Riesending. Nämlich eine Art Gaming-Fernsehsender, auf dem unter anderem Computerspiele wie Fußballturniere kommentiert wurden. Also ziemlich genau das, was heute auf YouTube Let's Plays sind. Und damals war auch noch neu, was heute bei den Rocket Beans selbstverständlich ist, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer übers Internet live an den Sendungen beteiligen konnten. Für Budi war bei Giga am Anfang allerdings noch nicht so viel Beteiligung angesagt.
Einen Monat lang musste ich erstmal zahlen von giga.de. Es war eine Webseite und da waren einfach die Klicks, also die Page Impressions, von jedem fucking Link von giga.de abgelistet. Und ich musste die händisch in eine Excel-Tabelle reinposten, jeden Tag. Also das heißt, ich war eigentlich...
Du warst ein Bot.
Ein Bot. Ich war ein Analytic-Bot. Kein Scheiß.
Ja.
Und mein Vorgänger, ich glaube, es war ein er, der hatte auch nach einem Monat tatsächlich das Praktikum aufgehört, weil er nur diese Aufgabe.
Ich wollte gerade sagen, das hätte ich auch gemacht, wenn ich einen Monat jeden Tag nur Zahlen rein hätte abtippen müssen.
Ja, ich hatte aber keine Alternative. Also ich hatte wirklich, und das war, Umfeld war auch echt spannend. Ne? Also du saßt da an deinem Rechner zwar, du saßt auch in so einem Büro und es waren echt viele bunte Leute da. Und das hat mich schon, also die Kultur damals bei Giga in Düsseldorf in der Kaistraße war schon echt interessant. Und vor Ort habe ich erst gerafft, dass ein paar hundert Meter weiter in so einem Container eine Gamesendung stattfindet. So. Also kurz zurück, ich habe den ganzen Tag nur Nummern hin und her geschoben, habe das irgendwann instrumentalisiert für mich, sodass ich halt schneller damit war. Mhm. Und dann habe ich mir damit selber sozusagen Zeit erkauft, dann mal redaktionelle Artikel schreiben zu können. Die haben aber herausgefunden, dass ich halt viel gezockt habe zu dem Zeitpunkt auch noch. Also wurde ich dann automatisch in die Giga-Games-Ecke im Nachmittagsprogramm gesetzt. Carsten Konz hat das moderiert. Und dann habe ich irgendwann sehr schnell angefangen, seine Beiträge und seine Themen sozusagen vorzubereiten und die Artikel für die Seite zu schreiben und so.
Und dann bist du relativ schnell zu einem der Gesichter eigentlich auch geworden in den Medien, die so diesen, ich sag mal, Gaming-Journalismus machen oder sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Relativ schnell würde ich gerade, also für mich fühlt sich das echt viel zu lange an. Schnauf. Scheiße. Ich habe echt Glück gehabt, das war eine echt schöne Zeit. Also da bei Giga, ich habe ein Volo bekommen, supergeil. Da habe ich Simon kennengelernt, da habe ich Eddie kennengelernt. Eddie sehr intensiv kennengelernt. Wir waren das erste Doppelmoderationsduo sozusagen. Da habe ich auch das verstanden, warum Doppelmoderation so geil sein können.
Ja.
Aber es war auch echt anstrengend, so ist nicht. Also ich kenne Eddie sehr lange und der hat mir auch sehr viel beigebracht. Manche Sachen sind auch erst sehr, sehr viel später erst angekommen. Ne? Aber der hat mir viel beigebracht, was Moderation angeht. Und irgendwann, glaube ich, gab es auch den Punkt, vielleicht, weiß nicht, wo er mir dann auch zugehört hat. So, ne? Also wir ergänzen uns da, glaube ich, schon und können uns ergänzen. Nicht immer, aber können wir eigentlich schon. Das Gleiche mit Nils, das Gleiche mit Simon. Und da kennen wir uns ja her.
Ja, das ist genau, jetzt, da hat alles angefangen. Jetzt habt ihr ein Riesenunternehmen zusammen. In den letzten Jahren sind die Rocket Beans vom Gaming-Kanal zum Sender geworden. Deswegen sind es jetzt auch längst nicht mehr nur die vier Jungs, Budi, Etienne, Nils und Simon, sondern inzwischen fast 100 Mitarbeiter. Zusammen machen die an 7 Tagen die Woche 24 Stunden lang Programm. Nur eben nicht zwischen RTL und ProSieben im klassischen Fernsehen, sondern auf YouTube, Twitch und ihrem eigenen Forum. Obwohl, macht das heute überhaupt noch einen Unterschied? Ich meine, ich habe das ja selbst erst durch diese Pen and Paper mitbekommen, dass Leute sich da diese Streams stundenlang auf dem Fernseher zu Hause anschauen, wie andere Leute eine klassische TV-Show. So schön vom Sofa aus mit Chips und Cola. Ist das also am Ende doch Oldschool-Fernsehen, nur halt für Gamer? Oder halt was ganz anderes, Neues? Wollen wir mal kurz reingucken, was läuft jetzt gerade? Genau, wir können es hier auf einem Bildschirm ja sehen. Ja. Wer sind die beiden?
Lisa Handirk und Max Zelers. Lisa Handirk ist die Assistenz der Geschäftsführung.
Das heißt,
Max
die landet Zelers hier auch einfach vor der Kamera dann. Alle landen mal vor der Kamera, oder?
Ja, nee, nicht alle. Die Leute, die es explizit auch nicht wollen irgendwie, die werden auch, also die, niemand muss vor
aber
die
es
Kamera.
Gibt eine relativ niedrige Schwelle dass, und eure Community, die inzwischen, also ich glaube, ihr habt allein auf YouTube fast 500.000 Abonnenten.
Ja, bald, ey, krasse Scheiße. Ja,
Die kennen auch halt nicht nur euch vier inzwischen, sondern das ganze Team. Genau, spiel mal ab, was machen die gerade? Die spielen, was ist denn das für ein Spiel?
Airline Tycoon ist das.
Wenn unser Kontostand weniger wird und unser Gewinn steigt, dann ist das ja offensichtlich nicht Gewinn, sondern einfach nur unser Umsatz, weil unsere Ausgaben da nicht mit reingekommen werden.
Und das erklärt Rocket Beans ziemlich gut eigentlich, finde ich. Ja, das
also
war Max,
man sieht auf dem großen, also man sieht so ein Split-Screen, zwei Bilder auf dem Bildschirm. Einmal groß sieht man das, was du und ich auch sehen würden, wenn wir jetzt dieses Spiel spielen würden.
Genau.
Und im Kleinen sieht man noch die beiden, wie sie das gerade zusammen spielen und sich darüber unterhalten. Das haben wir gerade gehört.
Genau, die beiden sitzen in einem Raum, den nennen wir liebevoll das Hangy-Hop-Quartier. Das hat noch einen Bezug zu unserer Arbeitsweise von früher, weil wir halt wir haben immer gearbeitet, also auch zu Hause und das war bei uns halt die Hängebude. Und was da vielleicht besonders ist, sie selber haben so eine Art Remote, also eine Art Fernbedienung, kann man über die Tastatur steuern oder über ein eigenes Panel und kann selber halt die Regie noch parallel
also
machen.
Also die senden sich auch komplett selbst sozusagen,
ja,
so
genau.
Autonom. So. Wie lange machen die beiden das jetzt am Stück? Also wie lange senden die sich da
jetzt? Die haben jetzt angefangen nach Moin Moin, also seit 11.15 Uhr, was haben wir jetzt hier? Ja, also ich glaube 11.30 Uhr, die sind jetzt anderthalb Stunden dabei, ja.
Und was, wie lange geht das noch?
Keine Ahnung.
Wie, das ist, ihr habt nicht mal ein Sendeschema?
Doch.
Aber du weißt es gerade nicht.
Nö.
Und wer sitzt an einem Mittwochmittag vor YouTube und guckt den anderthalb Stunden zu?
Ich denke mal so, also laut Zahlen irgendwie aktuell sind es, also ich habe jetzt auf YouTube geguckt, da sind es 1138, die auf YouTube zuschalten.
Was sind das für Leute?
Von diesen 1000, lass uns mal bei N gleich 1000 bleiben.
Ja.
Ne? Von diesen 1000 glaube ich, dass nicht groß, wahrscheinlich ein relativ großer Prozentsatz tatsächlich das einfach im Hintergrund laufen lässt wie Radio. Die wissen, dass man bei Rocket Beans Leuten in Echtzeit in diesem Moment folgen kann, wie sie zum Beispiel Airline Tycoon spielen. Und das läuft einfach im Hintergrund. Das kann jemand sein, der jetzt gerade arbeitslos ist. Das kann jemand sein, der gerade studiert und seine Bachelorarbeit schreibt.
Mhm.
Das kann jemand sein, der jetzt gerade im Saturn arbeitet und dort irgendwie das Ding irgendwie auf die Fernseher ballert. Das haben wir auch
oder
schon
im Praktikum Nummern abtippen muss.
Oder im Praktikum Nummern abtippen muss. Also das zum einen, es können, aber es sind bestimmt auch Leute dabei, die tatsächlich eine emotionale Bindung zu uns haben. aber vielleicht auch im Netz einfach sehr drastisch sind. Die auch, es gibt auch Leute, die warten eigentlich nur darauf, sozusagen, bis wir Fehler machen und das dann abkanzeln so. Aber das sind wenige, aber die sind oft laut. Auch das haben wir. Das ist aber nicht nur auf uns gemünzt, sondern ich glaube, das kennst du auch aus dem Netz ganz gut.
Ja, das gehört dazu. Ne?
Ich kenne Leute, die auch wirklich einfach vielleicht auch einfach das Spiel interessant finden und einfach hängen bleiben, wo die Personen gar nicht so wichtig sind, aber dass das jetzt gerade gespielt wird, dass das eine Faszination hat. Und medienwissenschaftlich irgendwie habe ich ein paar Arbeiten früher gelesen. Das ist schon ganz, live bringt natürlich was. Das ist eine andere Wertigkeit.
Es fühlt sich anders an. Man guckt halt, man ist ein bisschen anders dabei.
Ja, man ist halt in Echtzeit halt dabei. Oder von mir ist mit einem Delay von x Sekunden so, je nachdem. Und wenn man will, kann man im Chat unterwegs sein. Aber die Leute, die im Live-Chat dabei sind, haben nochmal eine ganz andere. Die haben den Fokus eigentlich mehr auf den Chat als auf das Programm. Aber beides, oder? Ganz unterschiedlich.
Na, das beeindruckt mich an euch sehr. Ihr habt eine riesige Community aufgebaut, wie gesagt, 500.000 Abonnenten. Und wenn wir dann zum Beispiel unser Pen and Paper spielen, was ja dann eher so Primetime ist, ne, das passiert Sonntagabends, da gucken Tausende live zu und wir kommen nachher aus dieser Sendung und der Chat ist voll, die Leute tauschen sich über jedes Detail aus, die zeichnen unsere Rollen und so. Und das ist auch, ich habe manchmal nachher, ihr habt auch ein Forum, wo die Leute sich über jede Kleinigkeit austauschen. Wahrscheinlich gibt es x Threads, wo sie nur drüber reden, keine Ahnung, Budi Bruder oder Budi Familie oder was auch immer.
Ist aber auch weniger geworden tatsächlich und das ist so eine der Hauptschwierigkeiten, die wir haben. Also und auch eine Kritik, die oft von wenigen, aber dafür sehr häufig und sehr konstant auch rausgehauen wird. Und ich will jetzt mitnichten nur Negativaspekte raushauen, aber ich glaube, das ist bei dir ähnlich, bei deiner Arbeit mit Deutschland 3000. Natürlich hast du Themen, die wichtig sind. Und bei uns ist es zum Beispiel, wir selber sind ein Community-Sender, aber die Definition von Community ist halt wirklich immer unterschiedlich. Und wenn wir es zum Beispiel, und das haben wir lange Zeit nicht so hingekriegt, wie wir es wollten, dass wir auf Kritik auch wirklich eingehen. So. Und die Kritik ist halt sehr vielfältig. Und viele Leute posten dann eben nicht irgendwas Positives oder posten das im Chat und dann jemand anders guckt halt rein, wie ist denn dieses Rocket Beans? Man kriegt ein ganz anderes Momentum mit und da ist der Chat gerade echt in einem ganz eigenen Metaspiel dabei. Irgendwie Fanfiction, vielleicht auch echt scheiße, vielleicht auch mit politischer Meinung, die wir nicht vertreten. Dann müssten wir uns um die Moderation des Ganzen kümmern. Das wäre aber nur eine Plattform. Gleichzeitig sind wir auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, Discord.
Ich glaube, damit sind alle überfordert. Und trotzdem habt ihr es geschafft, eine Community zu bauen, die sehr treu ist.
Es ist schön, wenn du das siehst. So, das freut mich wirklich zutiefst. So, ja. weil das, was man dann oft liest in der Kritik, ist halt, dass wir es eben nicht geschafft haben. So, weil wir diesen vielleicht sehr unrealistischen Anspruch, den ich jetzt habe zum Beispiel. Ne? Also jeder von uns geht da auch anders und mit anderen Vehemenz halt rein. Aber an und für sich gebe ich dir recht, viele Leute haben sehr viel Zeit mit uns verbracht.
Ja.
Unfassbar.
Auch und ihr begleitet die seit Jahren. So, das ist schon. Und ich glaube, natürlich gibt es Kritik. Also ich weiß noch, als ich damals zum ersten Mal mit euch gespielt habe und ein paar Tage vorher mal reingeguckt habe, da war gerade Sexismus ein Riesenthema. Und es ging drum, wie, und das war nämlich dann für mich auch so,
willst du da hin oder nicht?
Frauen werden da nicht so gut behandelt. Was ist denn da passiert? Und dann gab es irgendwie einen Fall, wo einfach mal die Community ausgerastet war gegen eine Kollegin, die bei euch aufgetaucht war.
Guck mal, das Erste, was ich mache im Pen and Paper, ich als ein fiktiver Trump im Jahr 1648 grabbel dich an oder was, ey. Das ist auch echt, das war vielleicht nicht so sensibel.
Wohlgemerkt nicht, ne? Also für die Leute, die jetzt nur hören, du hast das verbal gemacht, weil wir
im
saßen
Rollenspiel
über dem Tisch.
Gott,
ne?
Ja, Entschuldigung, du, also, muss man, fetter Disclaimer.
Also es war wirklich Rollenspiel, weil so wie ich dich kennenlerne, würdest du es wirklich nie tun. Deswegen habe ich es auch gar nicht, ich habe es mir nicht mal gemerkt, Budi. Aber es sagt viel über dich aus, dass es dir so im Kopf bleibt und dass ihr diese Kritik so ernst nehmt.
Kannst du die Sachen gut merken? Ich glaube schon, oder?
Schon, aber das Erlebnis hat, also daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Das finde ich interessant, weil du, wenn, also ja, ich muss da nochmal reingucken.
Nee,
vielleicht baue ich jetzt hier den Clip ein.
Nein.
Ruja! Ich gehe direkt zu Ruja und fange ein bisschen unangenehm an, dich zu betatschen.
Alles klar, Alter, wir sind alle wach.
Na, was machen die Geschäfte?
Willst du Bier kaufen?
Ich hab noch genug.
Ey, du hast nie genug. Ich habe ein frisches Fässerbier.
Ich melde mich nächste Woche nochmal. Was machst du hier?
Hast du letzte Woche schon gesagt.
Hinter dieser riesen Community und eurer Arbeit mit 24 Stunden Live-Senden und so stehen fast 100 Mitarbeiter inzwischen. Ihr seid dieser riesen Laden. Und du hast mir mal erzählt, 2017 habt ihr sogar einen Fernsehpreis gewonnen. Also da hat diese alte Branche euch ausgezeichnet für die beste Unterhaltungsmoderation. Und was ist dann im Saal passiert?
Stellt euch vor, Barbara Schöneberger steht auf der Bühne und sagt gerade, wer gewonnen hat. Und zwar
die Rocket Beans.
Genau, beste deutsche Fernsehmoderation oder Moderatorin 2017. Und dann sind es die Rocket Beans und dann kommen da so vier Dödel hoch. Es applaudieren in diesem Saal. Saal zwei Tische, das waren BTF und Florida
das TV. Ist die Firma, das sind die Firmen von Joko und Klaas und von Jan Böhmermann.
Und, ne? Genau. Und es haben zwar alle auch höflich applaudiert, so ist nicht, aber die meisten haben sich gedacht, what the fuck.
Wer sind die Typen?
Wir sind gegen Janine Michaelsen und Elton angetreten und das Gesicht von Barbara Schöneberger, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Aber ich versuche es zu erklären. Das ist so auf der einen Seite wirklich dieses cool, dass ihr gewonnen habt. Hier ist der Preis, ein sehr massiver Preis.
Der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie Beste Moderation Unterhaltung geht an Rocket Beans.
In ihren Augen war einfach nur, ich raff das gar nicht. Wirklich nicht. Wer zur Hölle seid ihr? Wieso gebe ich dir diesen Preis? Ich verstehe das
und
nicht.
Und wie hat sich das für dich angefühlt?
Lustig. Also wir waren auch nervös, so ist nicht.
Weil ich frage mich, kann man sich dann noch freuen? Oder denkt man so, ey, ich arbeite hier so hart, jetzt geben die mir einen Preis, aber ich werde gar nicht gekannt und anerkannt in Wirklichkeit.
Da gehen wir ganz unterschiedlich mit um, wir vier. Also wir vier waren dann auf der Bühne und das war schon absurd irgendwie und da saßen sie ja auch alle und Gottschalk.
Olli Welke hat eine Laudatio gehalten, glaube ich, ne?
Ja, das war alles... Doch, natürlich hat das echt eine Bedeutung. So, ja, das war schon schön. Und wir haben im Vorfeld auch irgendwie überlegt, wer sagt was überhaupt. Also das war schon krass. So. Gleichzeitig fast schon ein bisschen zynisch. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen diebisch gefreut, dass uns niemand kannte. Aber das ist halt...
Die Underdogs.
Das ist wie eine... Ja, aber irgendwie auch nicht, weil... Mann, beste Fernseh... Weißt du, das ist so lächerlich eigentlich. Aber ja. Zu dem Zeitpunkt hatte niemand von uns eine Fernsehsendung nach... Ja. Klassischer Natur, so. Ja. Niemand. Nils hatte das letzte Mal noch für RTL Nitro was moderiert, deswegen wurde es, glaube ich, auch noch in den Beschreibungstext reingepackt. Ach, super. Ich habe mich gefreut und es kamen auch echt einige Leute auf uns zu und haben uns die Hand geschüttelt, haben auch wirklich einfach interessiert nachgefragt. Und ich habe immer das Gefühl, dass Leute sich auch dafür schämen, dass sie uns nicht zu kennen, obwohl wir so einen Preis gewinnen. Wir haben auch Kopfschütteln mitbekommen, so ist nicht. Eddie hat sehr schöne Zeilen auch geschrieben, aus seiner Perspektive halt zu dem Preis. Und das hat ihm echt viel Genugtuung auch gebracht für Gedanken, dass alles umsonst ist so. Mhm. Und das ist halt etwas, was du anfassen kannst. Mein Gedanke war, dass ich habe wirklich überlegt, den zu zerschneiden und habe original schon angefangen zu gucken, ob es in Hamburg Glasschneider gibt.
Diese Trophäe? Mhm.
Weil die ist aus Glas und so kleine Glaskuben. Stelle ich mir mega geil vor. Ja. So gehe ich aber an diese Sache.
Habt ihr eine oder hat jeder von
jeder
euch
eine
bekommen?
Und okay. Eine Urkunde irgendwie und schon ganz schön abgefahren irgendwie. Der stand auch tatsächlich bei mir eine Zeit lang auch an der Wand so, in so einem Holzkasten drin, aber jetzt ist er in der Kiste. Keller.
Ich glaube, dass ihr auch das Schicksal, das betrifft gar nicht nur diese Medienblase, in der ihr euch bewegt, sondern es betrifft ja die komplette Gaming-Branche, die immer unterschätzt wird. Ich habe Zahlen nachgeguckt. Es gibt Statistiken, wonach 34 Millionen Deutsche zumindest ab und zu mal spielen und zocken. Und alleine im ersten Halbjahr 2018 hat die Gaming-Branche 1,5 Milliarden Euro umgesetzt in Deutschland und Tendenz steigend. Das waren damals schon 17% mehr als in 2017. Mhm. Wer weiß, wie viel es jetzt 2019 werden. Also es ist eine Riesenbranche, die, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, politisch ja auch kaum gesehen oder gefördert
Doch,
wird, oder?
Nee, alter ja? Felder. Ja, also natürlich. Also es ist halt immer so, das Kernproblem ist, und das meine ich damit, je nachdem, in welchen Umfeldern man sich selbst umtreibt, bekommt man das eine oder das andere mit. Also ich habe schon O-Töne gegeben zur Killerspieldebatte vor Jahren. Mhm. Diese Kulturdebatte, die ich selber damals geführt habe, im Sinne von, ey, hört uns auch zu, ihr Doofies, hier ist eine neue Technologie, hier ist eine ganz eigene Kultur. Da haben wir so viele Grabenkämpfe gemacht. Einer der ersten Beiträge, den wir für MTV Game One machen wollten, der war auch echt lang. Der ging über Hip-Hop und Videospiele. Also die kulturelle Parallele, die Hip-Hop-Bewegung eigentlich gezogen hat, im Vergleich zu der Gaming-Bewegung. Mhm. Was für Subgenres daraus gekommen sind. Das hat uns tatsächlich damals MTV erstmal abgesägt. Ihr seid auch ein Gaming-Magazin und kein Kulturmagazin. Deswegen wurde der original nicht ausgestrahlt. Wie krass ist das?
Das war einfach schon zu weitgehend.
Ja.
Die wollten euch in der Nische festhalten.
Ja, krass, ne? Und das war auch echt ein Riesenhassel, denen zu erklären, irgendwie, Leute, wir müssen erstmal Credibility aufbauen. Wir müssen uns auch ernst nehmen.
Aber du hast doch den Hassel eigentlich bis heute. Also so, auch wie du gerade vom Fernsehpreis erzählst, ist es immer, ihr seid in dieser Nische, die riesig groß ist insgeheim.
Aber deswegen, da kommt ja dieses diebische Lachen irgendwie in, dieses Gefühl dieser diebischen Elster in mir hoch. Ich finde das ja lustig. So. Mann, ey, wir haben halt den besten Fernsehmoderationspreis gewonnen. Das ist sau lustig. Ich finde das super. mit Videospiele spielen. So, und ich schäme mich überhaupt nicht für Videospiele. Ich schäme mich für Subgenres, für eigene Nischen innerhalb der Nische, wenn du so willst. Aber ich habe eine gewisse Ruhe bekommen, weil ich weiß, wie viele Leute heutzutage darüber reden so, und sich öffnen, vielleicht auch sich öffnen müssen. Stichwort Artikel 13, was macht Twitch, was macht YouTube, was ist mit Rechteverwaltung von Google Stadia, wenn die jetzt Videospiele sozusagen streamen, braucht man da überhaupt noch Hardware, wer monetarisiert eigentlich was? Und das ist halt krass, weil, und da komme ich zu einem Hauptargument, das für mich für Gaming steht. Gaming und Unternehmertum von der Entweder-Oder-Frage am Anfang, brauche ich nicht zu unterscheiden. Gaming ist vielleicht das Feld, wo am ehesten Technologie und Unterhaltung verbunden wird. Und zwar auf einer vorher halt noch nie dagewesenen Art, weil es einfach noch nicht gab. Punkt. Und das gibt es aber schon seit 20, 30 Jahren.
Und du bist seit 15 so. Jahren da drin.
Ja, ist nicht so lange. Scheiße, ist doch zu lange.
Also, Entschuldigung, aber ich bin 15 Jahre. Ich habe mich auch gefragt, weil du sagst, das geht für dich so zusammen mit Gaming und Unternehmertum. Trotzdem hast du heute halt viel mehr Verantwortung als vor 15 Jahren. Was würdest du sagen, wie verspielt ist Budi heute noch?
Oh, immer noch sehr verspielt, auf jeden Fall. Aber ich darf mir diese Verspieltheit nicht mehr erlauben. Also jetzt ganz konkretes Beispiel. Ich arbeite seit viel zu langer Zeit an diesem Artikel 13 Video. Mhm. Und die Zeit, die ich daran sitze und sehr im Detail über dieses Thema nachdenke und dort verspielt bin, fehle ich an ganz vielen anderen Diskussionen, auch einfach mal fucking vor die Kamera gehen und einfach mal wieder Spaß haben. So. Und das ist halt, ich habe Spaß daran, ernste Themen zu bearbeiten und da drin verspielt zu sein, weil sich das für mich nicht ausschließt. Meine Verspieltheit kommt dann halt da drin, zu checken, welche Rechtsbrüche kann ich innerhalb eines Videos alle begehen und welche Upload-Filter würden eigentlich welches Ergebnis rausspucken. Das ist für mich eine Verspieltheit, die aber nicht sich durch Explosionen in einem Video auszeichnen oder durch Instagram-Filter. Und das bewerte ich gar nicht. Auch das ist verspielt. Weißt du?
Und wie kommt sowas bei den Usern an, die eigentlich sowas gucken wollen, wie das, was wir eben angeschaut haben? Zwei Leute, die einfach
zocken? Also sowohl als auch. Also es gibt die Leute, die finden das gut, die haben Lust auf den Rhythmus, auf die Art, wie ich vor der Kamera bin. Aber es gibt auch Leute, die auf Eddies Art stehen. Es gibt auch Leute, die auf deiner Art stehen. Also das ist so, wer bin ich, dass ich... Ich würde gerne vielen Leuten gerecht werden, ja. Aber viel lieber ist es eigentlich, einen Anfang setzen zu können, durch was auch immer, damit Leute sich selbst auf die Themen dann schmeißen. Wie Pen and Paper. Ich muss nicht bei jedem Pen and Paper dabei sein, sondern ich feiere Florentin für seine Perspektive. Ich feiere Florentin Will, ne? Genau. Ja. Ich feiere Steffen, der das Ganze hier bei uns intern aufbaut und ich nur von den Spielern höre, was für geile Pen and Paper der hier nach Arbeitszeit sozusagen irgendwie zusammentrommelt. Die aber so niemand sieht. Für mich ist das gleichwertig, weil sie sind verspielt, aber nicht mit der Prämisse, dass das unbedingt auch dann monetarisiert werden muss, dass das dann gemacht werden muss. Weil so kriegst du ja erst Erfahrungswerte und kannst halt besser spielen, so aus meiner Sicht.
Apropos monetarisiert, das habe ich eben gar nicht gefragt. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Weil es läuft jetzt nicht so viel Werbung wie bei RTL und Sat.1 bei euch, oder?
Nee, ach Gott, mitnichten, ey. Wir haben jetzt einen Beans Report rausgehauen. Und das heißt, Leute können jetzt sehen, wie viel Geld wir, also prozentual anteilig, aus welchem Erlösmodell kriegen.
Und was gibt es da für welche? Also es gibt Werbung bei euch.
Ja, genau. Also Werbung ist unterteilt in verschiedene Aspekte. Es gibt halt klar Branded Content. Das ist ganz einfach. Branded Content ist etwas, was bei uns läuft, was wir in Kooperation mit anderen Leuten sozusagen produzieren, wo wir einen sehr deutlichen, inhaltlichen, also die redaktionelle Hoheit haben wir bei fast allem. Das Fast ist geklammert, muss ich an der Stelle sagen, weil wir auch immer mehr Nein sagen zu oft, zu Interessenten, wo wir eben nicht die redaktionelle Freiheit haben. Aber dass man sich abstimmen muss, und deswegen ist das fast in Klammern, gehört ja dazu. Also es geht immer noch um Geld. So. Es geht auch immer irgendwie um eine Kooperation halt dahinter.
Und so eine Kooperation oder Branded Content erkenne ich dann zum Beispiel darum, dass auf einmal ganz viele Getränkedosen irgendwie im Bild stehen.
Das wäre
oder?
Product Placement, das ist unterschiedlich.
Okay, das ist dann was anderes. Genau, aber das kommt auch vor bei euch, oder?
Product Placement, Branded Content, klassische Auftragsproduktion. Also wir haben das so definiert, die Funk Pen and Paper mit den Kirchen zum Beispiel, ist eine Auftragsproduktion. Es wird zwar auf unserem Livestream dann live ausgestrahlt, aber das VOD gibt es dann auf den Funkkanälen. Also das
VOD ist Video on Demand.
Richtig. Muss man das alles erklären?
Zur Sicherheit denke ich mir, mache ich es mal. Wer weiß, wer alles zuhört. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob das zu viel ist oder
find ich gut,
so ein kleines Vokabelheft im Kopf.
Bin ich vielleicht der falsche Gesprächspartner? Naja, Dann die Community, das sind Affiliate-Links, das sind Affiliate-Programme insgesamt, also jetzt nicht Affiliate-Links, werden oft 1:1 immer mit Amazon genannt. Mhm. Ja, da kommt auch viel rum, aber Affiliate-Programme bieten ja sehr viele Firmen an inzwischen. Dann tatsächlich haben wir einen Supporters-Club jetzt rausgesetzt, das ist unsere Art, die Leute einfach zu fragen, wenn ihr Bock auf das Ganze habt irgendwie, dann spendet doch selber, seid im Supporters-Club. Wir reden sehr, sehr hart immer wieder darüber, dass wir niemanden verprellen wollen. Wir haben sehr schwere Diskussionen auch gehabt über eine Paywall, über Crowdfunding, über Crowdinvesting, mhm, ganz am Anfang noch, weil natürlich müssen wir Geld verdienen. Wir haben fast 100 Mitarbeiter. Das ist, wir haben eine Verantwortung.
Viele Leute in der Medienbranche tun die Rocket Beans vielleicht als Nischending ab und bekommen deshalb gar nicht mit, dass die da an einer Herausforderung arbeiten, vor der ja bald immer mehr Medienunternehmen stehen werden. Dass man nämlich von vielen verschiedenen Einnahmequellen abhängig ist, weil simple Werbung alleine nicht mehr reicht. Die wandert halt ins Internet ab. Aber was für Quellen könnten das sein? Und wie arbeitet man mit denen, ohne seine Zuschauerinnen und Zuschauer zu vergraulen? Weil man denen ja auch nicht mehr einfach nur irgendwas vorsetzen kann und dann werden sie es schon gucken. Zu all diesen Fragen machen sich die Beans sehr viele Gedanken und da empfindet Budi eben auch Verantwortung.
Das ist sehr schwer, das mit so einer Lappe-Dudeligen, wir sind doch nur die Dudes vor der Kamera irgendwie, zu vereinbaren.
Während ja, mit man der Verspieltheit wieder.
Während man aber eigentlich genau das ja eigentlich sein will und das eigentlich auch der Kernwert ist. Ne? Mhm. Also was ist Mehrwert? Ich vor der Kamera oder ich, der verspielt irgendwie in meinem Kämmerlein an einem Video sitze. So. Mhm. Und das ist schwer für mich zu handeln, so muss ich sagen. Ja. Bin ein bisschen abgeschwurft, ne?
Nö, das ist ja, ich habe genau das gefragt.
das ist so gemein, Eva. Ey, du kitzelst ganz viele Sachen raus, die ich so nicht erzählen würde. Weiß ich nicht.
Wirklich?
Ahnung. Nee, ach, ich erzähle es, aber es ist eine interessante Gesprächsform. Mag ich gern.
Ja. Ich habe mich auch noch gefragt, bevor wir jetzt, wir müssen ja gar nicht ewig über die Rocket Beans sprechen. Ich habe mich gefragt, was war das erste politische Thema, das dich beschäftigt hat?
Frikadellen.
Warum Frikadellen?
Weil es an unserer Schule keine Kantine gab oder nichts, wo wir Essen holen konnten. Und das war so das Erste, wo ich mir überlegt hatte, geil, damit kann ich mit einem politischen Grund Zeit nutzen, um eine Kantine zu fordern. Also ich habe gemerkt, ich fand das wirklich doof. Wo sollen wir denn unser Essen herkriegen? So, wir sind hier in der 9. Stunde und es gibt hier nichts zu essen und es gibt nur hier diese Dickmann-Brötchen irgendwie, die sind doch scheiße. Aber ich fand die mega geil. Aber trotzdem, ne, so, ich wollte halt Frikadellen haben, ich wollte warmes Essen haben. Wieso gibt's hier keinen, wieso können wir nichts kaufen? Und ich habe echt viel Stunden gesammelt damit. Also ich fand das Thema schon...
Weil du das Thema vorbereitet und dafür eine Kampagne gemacht hast, oder wie?
Ja.
Und war das erfolgreich?
Ja, es gibt jetzt eine Kantine im Immanuel-Kant-Gymnasium.
Das ist doch mega geil. In Bad Oeynhausen, oder wo bist du zur Schule gegangen?
Ja, genau, in Bad Oeynhausen. Kleiner Kurort, nördliches Nordrhein-Westfalen. Das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen. Ja.
Aber wie geil, du hast eine Kantine da. Wie lange hat das gedauert?
Ja, irgendwie 1,5 Jahre oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, das ist kein Greta Thunberg-Shit, ne? Also das ist so, Greta, ey, Alter, nee. Das ist in sehr Kacke und in sehr Bad Oeynhausen. Und mir ging es nicht um Klimawandel und es ging nur um meine Freistunden, die ich dadurch
generieren kann. Nur um Frikadellen.
Ja. Da habe ich das politische Spiel entlarvt. Yes, alle Fehlstunden, die ich gesammelt habe, die wurden weggestrichen. Pfiuh. Nee. Es schwillt in unserer Familie, schwillt immer so ein gewisses Politikum mit irgendwie, weil ich auch selber immer gefragt habe, wo kommen wir eigentlich her, weil Budimann ist gar nicht unser echter Familienname, sondern ich mit meinen beiden Geschwistern, wir sind die erste Generation, die offiziell Budimann heißt. Unsere Familienname ist eigentlich Lim und meine Familie kommt aus Indonesien, aus Jakarta und die mussten aber das Land verlassen. So. Und ich habe nie richtig Infos bekommen.
Bist irgendwie. Du, die wievielte Generation bist du, die in Deutschland ist? Sind deine Eltern? Du bist die Erste. Ja. Also deine Eltern sind geflüchtet, ne?
Jo.
Ja.
Also schon, aber eine ganz abstruse Geschichte, so die auch echt, wo ich selber auch skeptisch bin. Also unsere Familie war sehr reich in Indonesien. Indonesien hat politisch gesehen eine unglaublich schwierige Historie aus meiner Sicht. Mein Opa, den habe ich nie kennengelernt, der ist halt vorher verstorben, der ist auch nach Deutschland dann ausgewandert, aber der hatte eine riesengroße Fabrik in Indonesien und der hat Essen hergestellt.
Frikadellen?
Ja. Sorry, du lachst.
Musste ich, nein, ich
Es passt ja. Nee, es gibt immer so Legenden und das wurde immer so groß erzählt und ja, es gibt auch so Dokumente, die habe ich zu Hause, die das alles, das sind Puzzlestücke, die ich nicht klar zusammenkriege. Sehr wohlhabend waren wir wohl und einer der wenigen, die auch so ein Auto da hatten schon zu der Zeit und angeblich 1000 Angestellte hatte mein Opa. Und
das war dann, was war die Zeit, war so 40er Jahre dann oder wann war dein Opa? Also
Nachkriegszeit. Okay. Und dann gab es einen riesengroßen Umbruch in Indonesien und wir gehörten drei Minderheitsgruppen theoretisch an. Christlich, dann katholisch, also es ist nochmal ein anderer Unterschied. Chinesisch, also chinesischer Abstammung, wir sind keine ursprünglichen Indonesen, aber chinesisch und reich. Wohl. Und das sind alles Legenden.
Nicht so gute Ausgangslage dann damals.
Nein. Und das war so, also meine Oma musste auch echt irgendwie, als dann der Mob durch die Straßen gezogen ist, das ist das, was ich mitbekommen habe, wirklich Asche ins Gesicht schmieren, damit sie nicht mitgenommen wird. Meine Mutter musste sich auch noch im Küchenschrank verstecken bei den Nachbarn und so, weil sie gehörten halt der Minderheit an irgendwie. Und das klingt immer so krass, ne? Aber gleichzeitig habe ich dann Fotos, super reich, super mit Auto und ich kenne so irgendwie, ja, irgendwie mein Vater war dann, das war der einzige Platz, der nachts beleuchtet war mit einem Badmintonfeld und Badminton war so Nationalsport. Und deswegen kam halt auch der Präsident dahin, weil er sich abends Topsportler angeguckt hat, auf dem Gelände von meinem Opa wohl irgendwie. Und mein Dad wiederum saß halt dann auf deren Schoß und die haben sich dann Badminton angeguckt. So. Einfach weil das der einzige Badmintonplatz war, der Strom hatte abends. Und wie hängt das mit theoretisch, also wirklich mit, ich raff das nicht, schafft mein Gehirn nicht, weil das auch so eng verzahnt ist. Also ich setze da selber eine Sperre vor.
Man verschließt
Versperrung,
sich so,
ja, irgendwie. Ja. Ich verschließe mich sozusagen der verdrängt. Eigenen Geschichte. Ja. Verdrängung, ja, ist vielleicht das richtige
Wort. Aber das heißt, damit ich versuche es auch ein bisschen zu verstehen, weil, also du sagst ja selbst, du verstehst es nicht komplett, aber dann sind deine Großeltern mit deinen Eltern, die noch, oder,
nee. Mein Dad ist mit 16 zuerst rübergekommen, weil mein Onkel wiederum eine Krankheit hatte, die in Indonesien nicht behandelt werden konnte. Und dann sind nach und nach ist die Familie rübergekommen. Also ich nehme an, die haben die Geschäfte da abgewickelt oder whatever, ich weiß es nicht. Sind wohlhabend rübergekommen, haben versucht, sich hier wohlhabend entsprechend auch irgendwie Firmen aufzukaufen, wurden dann betrogen. Das ganze Geld ging drauf, weil natürlich als die Einbürgerung sehr lange gedauert hat, wohl. Und mein Opa wiederum an Diabetes erkrankt ist. Essen, Diabetes, keine Ahnung. Und er ist dann blind geworden und dann Dialyse. Und er ist jeden Tag, und das hat er hat jeden Tag bar bezahlt. Ein Taxifahrer, der aus Reichenbach dann in irgendein Klinikum gefahren ist. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Und jeden Tag bar bezahlt, weil er halt keine anderen Möglichkeiten hatte. Und hat jeden Tag eine Dialyse bekommen. Und dann ist er verstorben, mein Opa. Dann ist mein Bruder geboren, glaube ich, in Freiburg. Und dann schlussendlich, und da hat mein Dad dann angefangen zu studieren, Medizin.
Der ist Arzt geworden, genau.
Der ist Herzchirurg geworden, ja.
Herzchirurg. Und nicht irgendein Herzchirurg, ein ziemlich bekannter Herzchirurg.
Ja, kann ich schwer einschätzen, muss ich sagen. Also, ja, irgendwie Kohl irgendwie war da. Irgendwie
ja, eben. Ihr hattet so krasse Besucher und Patienten dann wahrscheinlich.
Der hatte, ja, okay, doch. Der sollte zweimal irgendwie Gesundheitsminister von Indonesien werden. Und der hatte Suharto unter Messer. Und Professor Dr. Habibie.
Wer ist Suharto?
Suharto war der Präsident Indonesiens, der wiederum durch einen Militärputsch an die Macht gekommen ist. Er hat Sukarno geputscht. Mhm. Und Indonesien ist ein Land, wo viel Korruption, Korruptionsvorwürfe geführt wurden. Also die Korruption war in Indonesien wohl sehr hart. Man darf nicht vergessen, Indonesien war ein kolonialisiertes Land von Holland. So. Mhm. Das ist eine holländische Kolonie lange Zeit gewesen. Dort gab es Unabhängigkeitskriege auch.
Und, heißt das, dein Papa war auch korrupt?
Keine Ahnung. Das ist eine Frage, die ich mir stelle. So. Und wovor ich Angst habe, selber reinzudiggen. So. Und ich versuche das in meiner eigenen persönlichen Alltagsrealität auch herauszufinden. Auf der einen Seite weiß ich, dass er eigentlich immer nur das Gute wollte. So, dass er eine sehr schöne Seite hatte. Aber auch eine sehr naive, auch eine sehr luxuriöse, so, der hat auch sehr viel Geld ausgegeben. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, aber ich habe auch gesehen, was einem Mensch passiert, der dann mit vermeintlich sehr, sehr, sehr positiven, mit einem positiven Weltbild irgendwie versucht, Sachen zu machen und dann auf die Fresse fällt, so. Also das war von in einer Villa wohnen in Bad Oeynhausen und es kommen Präsidenten vorbei und alles wird gut. Schnitt, eigene Krankheit, ironisches Schicksal, selber am Herzen erkrankt und musste selber auf die Transplantationsliste, nachdem er, ich weiß nicht wie viele Herztransplantationen selber durchgeführt hat. Und dann Schnitt Privatinsolvenz. Also es ging sehr, sehr schnell und sehr rapide auf jeden Fall.
Das heißt, auch du bist von Rich Kid zu, Also wie hast du das erlebt damals? Wie alt warst du, als diese Privatinsolvenz passiert ist?
Das fing alles an mit 13, glaube ich, 12,
also
13.
Also ein paar Jahre später.
Ja, genau, ein sehr, sehr teures Haus gehabt, sehr privilegiert gewesen, sehr viele Freiheiten, viel, viel Zeit für mich. Also meine Eltern waren viel unterwegs auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ich habe sehr lose Regeln gehabt, viel LAN-Partys gemacht, generell viel Party gemacht irgendwie. Sehr, sehr, also auch nicht unbedingt immer nur coole Sachen gemacht. Ich war auch echt ein Arsch in der Pubertät. Ich habe gemobbt so, das war alles ungeil.
Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Interessant, das muss ja auch.
Ja, aber weil ich dann halt auch irgendwie vielleicht auch mitbekommen habe, irgendwie, was es halt auch aus einem macht so, ne? Und dass dieses Materielle wirklich, wirklich auch kaputt machen kann. Und wie naiv man vielleicht auch, das ist auch so eine Kritik. Mein Dad hat wirklich bevor er gestorben ist, uns auch noch, zum Glück hatte er die Zeit irgendwie und auch den Geist dafür, dann zum Schluss auch echt noch mit uns zu reden. So. Und er meint halt auch so, er hätte uns wirklich gerne, und ich habe auch gemerkt, dass es ein Wunsch war, er hätte uns so gerne die Welt da drüben gezeigt, weil wir die nicht kennen. So. Der hat halt echt versucht, der hat die deutsch-indonesische Gesellschaft für Medizin aufgebaut irgendwie und natürlich ist da drüben echt Prunk und irgendwie, dann ist er mit der Limousine und Polizeischutz da durch und keine Ahnung was und man lässt sich, glaube ich, sehr schnell davon blenden und der hat ein Austauschprogramm gestartet dann zwischen Bad Oeynhausen und Jakarta und hat ganz viele Krankenschwestern und Ärzte sozusagen, eine eigene Generation hier ausgebildet. Das sind auch dann alle Ärzte geworden und zum Teil sind die noch hier, zum Teil sind die rüber. Der war sozusagen Mentor des Ganzen. Der hat schon auch immer für die gute Sache irgendwie was gemacht. Und am Ende hat er nur gesagt, er hat sich bereut, dass er so wenig Zeit mit uns halt verbracht hat. Mhm. Gleichzeitig sagt er aber auch, und das nehme ich auch mit, und das hat sehr lange gedauert, bis das zu verarbeiten. Inzwischen ist es aber ganz gut. Naja, der ist Herzchirurg gewesen. Der hat halt wirklich gesagt, ist doch nur tot. So, das ist schon auch eine Message. So. Also so, der ist super präsent immer noch. Alles von ihm, sehr positiv wie negativ so, aber der hat auch echt Hoffnung damit gegeben, ne? Also so eine gewisse Leichtigkeit, das ist wieder so ein Wort dabei irgendwie, weiß ich nicht, ja.
Und war es dann auch leicht, als das passiert ist, dieses Drama mit, er wird krank, eure Familie verliert ganz viel, ich weiß gar nicht, seid ihr dann umgezogen und
ja,
alles?
Ja, mehrfach, wir sind immer wieder kleiner geworden, ich hatte immer das Privileg und das Glück, immer sehr nah an der Schule gewohnt zu haben. Uns ging es auch immer noch verhältnismäßig gut, sag ich mal. Also wir hatten immer noch eine Wohnung und ja, es war aber auch irgendwann schwer und wir wurden aber auch, was monetäre Sachen angeht, immer ferngehalten. Das ist auch dieses klassisch Asiatische so. Nicht, das geht euch nichts an, aber das regel ich jetzt so. Das ist meine Verantwortung. Und dann auch nicht nur für uns als einzelne Familie zu fünft, sondern halt auch für den größeren familiären Kreis halt, ne? Es war super stressig, glaube ich, unfassbar anstrengend, aber ich habe dann die Streitereien mitbekommen, ich habe auch viel Streit mitbekommen, auch das hat mein Wesen auf jeden Fall geprägt, ich kann Streit nicht ausstehen, ich weiß aber, wie wichtig der ist, so, ich weiß, dass dass Streit insgesamt auch Ventil sein kann und sollte und dass erst, wenn man sich gestritten hat, auch eine Möglichkeit besteht, vielleicht überhaupt erst richtig in den Dialog zu treten. So.
Aber war das dann eine unbeschwerte Kindheit? Weil du sagst, einerseits wurde es von euch ferngehalten, andererseits hast du mindestens unterbewusst doch ganz viel mitbekommen.
Schwer zu definieren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich musste einmal, weil ich sehr müde war, habe ich diese ersten 5 Therapiestunden da irgendwie auch dann mal wahrgenommen, auch weil ich auch viel immer wieder selber struggle mit ganz vielem. Also ich glaube, bei mir kommt auch so diese Angst davor, Geld zu verdienen und Verantwortung zu übernehmen, kommt ganz deutlich aus dieser Zeit, aus diesem rein kindlichen so, ne? Und das geht auch vielen auf den Sack hier, gerade wenn es um große Entscheidungen geht, auf jeden Fall. Also weil natürlich will ich auch Geld verdienen, natürlich will ich auch Action machen. So. Natürlich will ich, dass alle hier auch ein gutes Gehalt kriegen. Und das sind alles gute Intentionen, aber irgendwo muss das Geld halt herkommen. Und ich bin da sehr vorsichtig.
So ein bisschen angezogene Handbremse.
Immer. Oder? Ja. Immer, weil und das ist aber nicht dienlich und vor allen Dingen nicht in dieser unfassbar schnellen Gesellschaft, in der wir halt leben. So. Aber dieses Angebot, ey, hier, du wirst reich und alles, was du tun musst, ist hier zu unterzeichnen.
Da.
Weiß ich nicht, ja.
Also wenn ihr eine Boyband wärt, wärst du wahrscheinlich so der verkopfte, nachdenkliche, der immer so am Rand sitzt.
Ich bin so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie Andy Y, wie bei Fanta 4.
Ja, genau.
Fanta 4 ist der Shit. Das ist der Wahnsinn, was das für
die drei lauten Frontmänner da vorne.
Ist es schon vermessen, selber von Fanta 4 zu reden?
Also, wir reden ja jetzt wirklich schon eine gute Stunde und ihr habt das mitbekommen. Hinter den Kulissen ist Budi ein Grübler, was verrückt ist, weil er on-air auch oft einfach Spaß haben und Quatsch machen kann. Aber er hat eben auch mal Philosophie studiert und da lernt man sehr gut, alles direkt wieder zu hinterfragen, was man gerade noch dachte, verstanden zu haben. Und ich glaube, manchmal steht Budi sich damit auch so ein bisschen selbst im Weg und macht sich Dinge schwerer, als sie sein müssen. Ein Thema, über das wir jetzt noch sprechen müssen, weil es schon mehrfach aufgekommen ist und weil es dich zuletzt so doll beschäftigt hat, ist dieses Thema Artikel 13.
Ja.
Warum treibt dich das so um?
Scheiße. Artikel 13 ist für mich das Thema, ist der Anfang einer Debatte, die geführt werden sollte. Nämlich, es geht um das Gesprächsklima. Also unser Gesprächsklima ist im Wandel. Und explizit bei der Artikel 13-Debatte ist jetzt etwas passiert, was sich viele andere vielleicht schon im Vorfeld gewünscht hätten, in Richtung ACTA, in Richtung TTIP, nämlich welches politische Thema hat als Konsequenz eigentlich alles eine Regulation von was? So.
Mhm.
Wer reguliert, also welches Instrument, kulturhistorisch gewachsen, bestimmt die modernen Regularien in unserem alltäglichen Umfeld?
Ja.
Internet gehört mit zum Alltag und
genau.
Artikel 13 ist per se ein altes Thema.
Genau, es ist das Thema, wie passen wir Urheberrecht an in Zeiten von Internet und Digitalisierung?
Ich muss sagen, was mich eigentlich am allermeisten stört, ist, dass ich selber schon von Artikel 13 rede, so, weil es ist nicht nur der Artikel 13, du musst es immer
genau,
im Gesamtkontext
betrachten.
Genau, es ist ein
ganzes Werk von Gesetzen. Ne?
Und das Ding ist halt, und ich nutze es halt selber und ich habe das versucht anders zu machen, aber es funktioniert nicht, weil das ist synonym geworden, ist wie
ja.
so ein Einstieg.
Wir können ja mal versuchen, es, weil ich glaube ganz vielen, und mir ging es bis vor ein paar Tagen auch noch so, weil ich mich für dich da nochmal richtig reingestürzt habe,
oh nein,
ist,
ey.
Du hörst immer Artikel, ja, aber ist auch gut, weil du hörst immer Artikel 13 und denkst, irgendwas passiert da gerade oder ist gerade passiert und ich müsste mich damit mal beschäftigen, aber es ist so komplex, ich weiß schon gar nicht mehr, wo anfangen. Und das heißt, der Anfang ist, die EU sagt, wir müssen uns ums Urheberrecht kümmern, wir sind eigentlich schon 20 Jahre zu spät, weil Urheberrechte im Internet was ganz anderes sind und jetzt haben die einen Haufen Gesetze entworfen und ich glaube am Ende sind es 2 Dutzend Artikel und Artikel 13 ist aber einer, der aus deiner Sicht besonders,
ne? Also
ja genau, Richtlinien,
schon
das stimmt, das muss man, ja, da, gut, dass du es sagst, weil Richtlinien zum Beispiel bedeutet, wenn die EU eine erlässt, dass alle Länder, die Mitglied in der EU sind, wieder eigene Vorschriften daraus ableiten
müssen.
Dafür
haben sie 2 Jahre Zeit sozusagen und
deswegen
hört diese Debatte nicht auf. Deswegen ist es war mir persönlich klar, das Europäische Parlament kann da gar nicht mehr abstimmen gegen. Es wäre ein richtig geiler Move gewesen, aber das macht die Frustration noch umso größer, dass sie sozusagen die Verantwortung jetzt auf nationales Recht sozusagen umsetzen.
Ja. Ich will einmal kurz erklären jetzt, weil wir das noch nicht gesagt haben, was Artikel 13 ist.
Ja,
also
ist okay,
bei Artikel in dieser einen Richtlinie von ganz vielen, aber das ist die kritischste, geht es darum, dass Plattformbetreiber wie YouTube, wie Facebook und wahrscheinlich auch Twitch und so weiter und auch viele kleine haftbar gemacht werden sollen für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer. Genau,
nach
das heißt,
Auffassung
ja, auch ihr.
Richtlinie.
Ja, das heißt, wenn jetzt ich als Nutzerin ein Video hochlade auf einer dieser Plattformen oder ein Foto oder auch nur diesen Podcast, dann sollen künftig diese Plattformbetreiber schon in dem Moment des Uploads haftbar sein, wenn ich dabei Urheberrechte verletze. Momentan ist es noch so, dass sie haftbar sind in dem Moment, wo du zum Beispiel darauf hingewiesen hast, gesagt, die Eva, die hat da ein urheberrechtsgeschütztes Video hochgeladen, ihr müsst das runternehmen. In dem Moment müssen sie sich momentan drum kümmern. Künftig sollen sie sich sofort drum kümmern müssen.
Nee, andersrum. Ist einfach der Schalter wurde umgehebelt. Also das heißt, sie müssen nicht mehr reagieren, sondern müssen aktiv
agieren.
Im Vorfeld sicherstellen und zwar
dass ich nix.
Und zwar anpassbar auf die Größe der Plattform. Ganz wichtiger Zusatz, der wird mir viel zu selten irgendwie mit in die Diskussion reingenommen. Natürlich muss YouTube eine andere Filterung vornehmen. Natürlich muss das durch eine technische Lösung, also Upload-Filter, passieren, als kleinere Plattform. Das ist
aber
nicht
das,
in der Richtlinie
man muss kurz,
festgelegt.
Nur du bist sehr schnell, weil du so tief drin bist.
Okay,
also alleine auf YouTube werden jede Minute 400 Stunden Material hochgeladen. Das heißt, weil eigentlich so rein vom Gesetz, wenn man sich das jetzt mal theoretisch überlegt, könnte die Plattform YouTube auch hingehen und sagen, wir fragen jetzt mal überall nett die Rechte und Lizenzen an, aber das ist natürlich komplett unrealistisch. Und dann kommt eben das, was du gerade nennst, da müssen die also eine technische Lösung finden und das sind diese Upload-Filter.
Genau.
Ne? Das ist ja das zweite Schlagwort, von dem man immer hört. Das heißt, die filtern automatisiert und mit einer gewissen Software und Algorithmen die Sachen, die wir beide da hochladen und gucken, ist da im Hintergrund, läuft da vielleicht ein Lied, das geschützt ist oder sind da Bilder drin, die aber eigentlich rechtlich bei, keine Ahnung, beim ZDF liegen und nicht bei der ARD oder nicht bei mir per se oder.
Genau.
Und vor diesen Filtern haben ganz viele Leute Angst. Warum?
Weil das Vertrauen in eine Technologie nicht gegeben ist, dass sie das gescheit hinkriegt. De facto gibt es diverse Experten auf dem Gebiet, die sagen, so eine Filterung, eine Maschinerie zu bauen, ist eigentlich genau das, was niemand halt tun wollte. Mhm. Man darf einem gewissen Algorithmus, einer gewissen KI von mir aus auch gerne, auch das wird immer wieder so einfach reingeworfen, darfst du vielleicht aber nicht die Entscheidung überlassen, zu entscheiden, was ist Satire, was ist keine Satire, das ist mit das Menschlichste, was wir haben. Mhm. Und was wir auch weiterhin haben sollten, egal auf welcher Plattform. So. Deswegen, das ist einfach das Kernproblem.
Ich glaube, Zensur, das ist so eine Dystopie, wirklich so ein dystopische...
Das ist eine Angst. Das ist eine Angst, die sich jetzt sehr laut irgendwie Bahn bricht, aber auch nicht neu ist. Ne? Also diese Zensur.
Aber auch nicht super nahe liegt, nur durch diesen... Also ich glaube, die erste Gefahr von einem Upload-Filter ist halt erstmal, dass viel mehr Inhalte rausgefiltert werden, als eigentlich müssten. Dass, wenn ich jetzt zum Beispiel
einen
Beitrag...
Ich mache ein konkretes Beispiel. Es gab bei uns ein Pen and Paper, und so schließt sich der Kreis von unserem Gespräch, das von Florentin auf Rocket Beans als Geschichtenerzähler gemacht wurde, und das hieß Animal Squad 9/11. Ganz andere Herangehensweise, sehr ernst, aber auch verspielt. Und die vier Spieler haben Tiere gespielt. Also sehr rollenspiellastig. Ja, aber es geht um 9/11. So. Und da war es so, alleine weil es im Tag war, also in der Überschrift 9/11, konnte das Video per se nicht monetarisiert werden, sozusagen, weil es automatisch schon abgefiltert wurde, Stichwort Terrorfilter, dass man
genau, das ist ein
Video,
anderer Filter, ne?
Genau, dass man das Video sozusagen nicht monetarisieren kann. Die große Angst jetzt herrscht, ist, dass es nun nicht mal mehr um die Monetarisierung oder Monetarisierbarkeit des Ganzen geht, sondern dass dieser Filter gesetzt der Richtlinie, also international gegossenes Gesetz auf Basis der Richtlinie, die ausgesprochen wurde, dass selbst der Upload nicht mehr möglich ist, weil man eben an dem Türsteher nicht vorbeikommt. Ja. Nur die Leute, die ein Ticket haben, können auch Geld verdienen, aber der Ticketautomat ist kaputt. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Analogie, die...
Aber ich finde, da wirfst du doch jetzt mehrere Sachen in einen Topf, weil der Artikel 13, über den das Parlament oder jetzt der Europäische Rat gerade beraten haben, da geht es ja wirklich um Urheberrechte. Das heißt, da wird niemand zensieren, nur weil du eine andere Überschrift wählst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was in den letzten Monaten passiert ist, dass viele YouTuber dann sehr laut geschrien haben und gesagt haben, oh Leute, die löschen bald alle meine Videos.
Und zwar wird es YouTube 2019 wahrscheinlich nicht mehr geben.
Zitatrecht oder öffentliche freie Meinung oder Journalismus? Fuck it all. Boom, it's taken offline.
Es geht nicht nur um Twitter, es geht nicht nur um YouTube, es geht um jeden privaten Blog, es geht um jede Seite, die dann zum Beispiel länger als 3 Jahre am Start ist und so weiter.
Das hieß halt auch, dass eure liebsten Kanäle komplett weg sind.
Das ist ein Szenario, das nicht mit diesem Artikel zusammenhängt und daraus nicht folgen wird.
Was mich total nervt an der Sache, ich gebe dir recht, und bei mir ist wieder dieses ominöse Jein. Die Sorge und die Vehemenz der Kontraseite kommt aus der Angst und aus dem für sie belegt Unverständnis der anderen Seite. Sie sind technisch nicht drin, sie haben keinen Einblick in die Kultur, sie wissen nicht, dass es wirklich bedroht ist, sie wissen nicht, dass es auch ihnen nicht nur um Geld geht, sondern um die kulturelle Plattform, dass YouTube ja ein Monopolist ist und ja, dass wir das alles hinkriegen müssen, aber YouTube ist die einzige Plattform, wo wir in der Geschwindigkeit, in der Freiheit wirklich rauskommen. Mhm. Wenn ich jetzt, das Video ist tatsächlich, was ich bearbeite, ist voller Rechtsbrüche, bewusst. Aber wenn ich das einem Sender schicken würde, egal wem, ob jetzt RTL oder ARD oder dann den digitalen Sendern oder Funk oder wem auch immer, es würde niemals veröffentlicht werden. Und da geht es noch nicht mal um Geld, sondern es geht um den Rechtsbruch per se.
Und genau.
Das heißt, unsere klassische Medienlandschaft, und egal ob das Axel Springer, Bertelsmann, vollkommen irrelevant, würde sehen, okay, ich jetzt dieses Projekt mit den Rechtsbrüchen, das würden wir nur tun, wenn es uns einen Mehrwert bringt, wie zum Beispiel, dass Leute unsere Marke kennenlernen. So, dann wäre das Mehrwert also irgendwie wieder ökonomisch. So, weißt du?
Aber du würdest auch keinen Rechtsbruch begehen zugunsten einer Marke. Also Rechtsbruch ist Rechtsbruch.
Rechtsbruch ist Rechtsbruch, aber es gibt auch sowas wie Pressefreiheit. Es gibt auch noch Zitatrecht. All diese
Sachen. Ich weiß jetzt nicht, von was für Rechtsbrüchen du sprichst.
Von sehr
in
vielen
dem Film.
Unterschiedlichen.
Also wie können die aussehen? Weil du darfst auch.
Ich habe extra ein Video gemacht und habe versucht, so viele Rechtsbrüche wie möglich sozusagen zu vereinen und es dann mit dem ultimativen Pressefreiheit sozusagen abzukanzeln.
Wann lädst du es hoch?
Eigentlich vor 2 Wochen.
Okay, ich bin gespannt. Also wenn es hochgeladen ist, bis ich diesen Podcast veröffentliche, dann packe ich es auf jeden Fall in die Shownotes.
Okay. Es ist ein komplexes Thema. Ich möchte einmal zurückgehen, weil wirklich sehr interessante Gespräche mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlicher Lebenserfahrung und auch Positionen innerhalb der Industrie reden können. Mhm. Die habe ich aber nicht öffentlich gemacht. Warum? Weil ich eben nicht sofort etwas instrumentalisieren will. Ich will eben nicht sofort auf die Bühne gehen und Parolen schreien. Die Parolen sind vielleicht wichtig, nicht. Das argumentieren viele Leute, weil die anderen ja sonst nicht hören. Wer nicht hören will, muss fühlen. Tatsächlich ist so ein Gefühl, was häufig kommt.
Dadurch schreien dann aber auf einmal sehr viele, ne?
Das sagen aber beide Parteien. So, niemand nimmt sich ernst. Niemand hört, redet miteinander, sondern gegen, übereinander. So. Rein thematisch und fachlich gesetzt hat mich unser Anwalt tatsächlich so ein bisschen auch beruhigt, weil er sagt halt, das ist alles so schwammig und jetzt warte ich erstmal auf das tatsächliche nationale Gesetz,
ja, auf die Umsetzung.
Weil jede Kultur, jedes Land innerhalb von Europa, und Europa soll ja divers sein, hat eine andere Auffassung davon, wie man mit Urheberschaften umgeht, wie man mit Datenschutz umgeht. Was viele Leute daraus nicht mitbekommen, ist, dass auch viele aus den USA nach Deutschland schielen, weil wir diesen DSGVO sozusagen auch umgesetzt haben.
Wo und das weil Geschrei der, oder die, die Empörung aber auch wieder größer war, als sie jetzt Monate später ist. Und jetzt nehmen das viele Nationen weltweit zum Beispiel, gucken sich das bei der EU ab. Ich glaube, was hoffentlich die Hörer und Hörerinnen jetzt gerade mitnehmen, ist eine bessere Idee davon, was diese Richtlinie bedeutet. Und auch dieses, ne, dass es unheimlich komplex ist. Und ich glaube, was für mich spannend war, ist, also ich finde, dass zum Teil YouTuber überreagiert haben und auch viele Informationen verbreitet haben. Ne, genau. Aber sie haben geschafft, junge Menschen zu mobilisieren. Und ich glaube, das war auch nochmal super spannend. Es gab diese Riesendemo in Berlin, wo richtig, richtig viele Menschen unter 30 waren, die gesagt haben, ich bin über YouTube auf dieses Thema aufmerksam gewesen. Es gibt eine Petition mit über 5 Millionen Unterschriften. Und ich glaube, und das scheint dich ja auch sehr zu bewegen, daran ist so ein richtiger Generationen-Crash auch nochmal passiert, weil du hast auf der einen Seite Politiker, die lange im Geschäft sind, aber wenig, wie du gesagt hast, von dieser Welt verstehen und vom Netz verstehen. Also es gibt ja auch einzelne Interviews, die du komplett auseinandernehmen kannst, wo du denkst, was reden die da? Was glauben sie? Sie glauben, sie tun was Gutes. Und da will ich jetzt gar nicht eine Partei und so hervorgreifen, weil das führt zu weit. Aber die Fehlinformationen und Fehlschlüsse sind auf beiden Seiten gezogen worden. Und es gibt aber diese sehr netzaffine Gruppe, die sagt, okay, wir leben in der Welt, die ihr jetzt reguliert und irgendwas geht hier nicht zusammen. Und ich glaube, das ist, und das finde ich auch spannend, wie du es beschreibst, das wird uns Monate und Jahre begleiten. Und ich glaube, das ist auch das Thema, eines der Themen, das unsere Generation immer mit sich tragen wird, weil das die Generation ist, wo es einfach aufeinander knallt.
Ja, das ist dieser sagenumwobene Paradigmenwechsel in diesem anderen superschwammigen Digitalisierungszeitalter. Leute, und das ist alterunabhängig, sondern eher umfeldabhängig, haben eine komplett andere Herangehensweise an technologische Themen sozusagen ranzugehen. So. Die können Sachen nicht verstehen, sie können gar nicht mich nachvollziehen, der im Gaming groß geworden ist, weil sie in der Zeit X oder Y gemacht haben. So, weißt du? Und denen das über Twitter zu erklären, was mich 15 Jahre ausmacht, nee.
Nicht ganz mit 280 ehrlich, Leute, Zeichen
nee,
Limit. Ja.
Nee, selbst mit 140 nicht.
Ja, ja.
Es ist, dass diese Debatte auf Twitter geführt ist, zeitgemäß, Entschuldigung, ich habe die Faust gebaut, ihr seht es nicht.
Ja, wirklich.
Ist zeitgemäß, ich verstehe das, aber vielleicht nicht die richtige Plattform. Und vielleicht ist auch MyBrillInner nicht mehr die richtige Plattform, sondern vielleicht ist die richtige Plattform gemeinsam vorm Rechner oder beim Essen oder was auch immer. Also ich, wie gesagt,
es klingt sehr kitschig,
aber es gibt das Klimawandelproblem. Ich glaube, das größere Problem an und für sich ist, das Gesprächsklima ist kaputt gegangen. Die Gesprächskultur ist kaputt und wir lernen eine neue Sprache. Und wollen dafür aber keine Regeln setzen. Also jeder von uns hat eine andere Dialektik so in diesem ganzen technischen Thema. Egal,
um jetzt nochmal schnell ein Wort aus deinem Philosophiestudium reinzuwerfen.
Yes! Oh Mann. Ja, wir reden auch. Ja, es ist sehr schwer. Es ist wirklich, es ist sehr schwer, die richtigen Wörter zu finden.
Aber ich finde, ich glaube, wir haben das in dieser guten Stunde, die es ja war, ziemlich gut hinbekommen. Also das hier war ja ein okayes Gespräch, wo wir uns nicht zu sehr verlaufen haben, hoffe ich. Und ich hoffe auch, dass es sich nicht so anhört. Und ich muss gerade dran denken, wie du, als wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich dir gesagt habe, sag mal, willst du nicht in den Podcast kommen? Hast du gesagt, boah, aber Eva, ich bin doch gar nicht politisch und Buddy, du bist es halt voll.
Ja.
Und das finde ich schön.
Weiß ich nicht. Na toll, ey.
Danke toll gemacht, dir Eva. Auf jeden
ja,
Fall.
Ja, vielen Dank auch. Dankeschön für das Gespräch und die Zeit.
Das war eine gute Stunde mit Buddy von den Rocket Beans. Und Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass er aus einer ganz bestimmten Blase kommt, dieser Gaming-Blase, in der ihn sehr viele Leute kennen, während er für viele andere, die damit nichts am Hut haben, wahrscheinlich komplett unbekannt ist. Und deshalb würde mich dieses Mal ganz besonders interessieren, vor allem, wenn ihr bis hierhin gehört habt, kanntet ihr Budi vorher schon oder habt ihr ihn jetzt hier zum ersten Mal mitbekommen? Und ist das cool, vielleicht zwischendurch immer mal wieder jemanden zu haben, der aus so einem ganz fremden Bereich stammt, hier in diesem Podcast meine ich? Oder sollten es lieber immer so sehr prominente Leute sein, denen ich dann hier versuche, irgendwie andere Fragen zu stellen, als die, die sie sonst bekommen? Schreibt mir dazu sehr gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und da könnt ihr natürlich auch immer Bescheid geben, wer sonst so eure Wunschgäste wären. Ich habe so eine Liste, wo ich die alle eintrage und immer mal wieder durchgucke, wer so besonders häufig gewünscht wird. Und denen schicke ich dann auch eine Einladung. Also vielleicht hört ihr den ein oder anderen dann auch bald hier. Und falls ihr Lust bekommen habt, mal live bei einem Pen und Paper mitzufiebern, habe ich auch noch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich bald wieder eins, und zwar am Sonntag, den 21. Juli. Ich habe zwar schon gehört, dass es wieder eine Zeitreise wird, aber ich habe noch keine Ahnung, in welchem Jahrhundert wir dann landen werden. Aber ich glaube, so oder so wird es wieder sehr spannend und lustig. Und ich glaube, ich kann auch für Budi mitsprechen, wenn ich sage, wir freuen uns, wenn ihr da dann dabei seid. 21. Juli auf YouTube. Und ansonsten gibt's natürlich überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch eine neue gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Also bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.